Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Florian Hornig. Hallo Florian.
Hallo Toni, schön wieder hier zu sein.
Ja, willkommen zurück aus der Wüste. Das ist ja unglaublich, du bist wieder da.
Ich habe zwar zwischenzeitlich selbst nicht ganz dran geglaubt, aber tatsächlich auf anderen Wegen als geplant, aber ich bin wieder hier.
Ja. Jetzt für die Hörer, die diese Folge davor nicht gehört haben, vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung deiner Reise, beziehungsweise deiner damals geplanten Reise und dann jetzt durchgeführten, sodass jemand das zuordnen kann, ohne dass er die alte Folge hören muss. Florian, du bist unterwegs gewesen und dein Plan war folgendes:
möglichst weit zu Fuß alleine durch die Sahara zu laufen.
Und das sollten sein 650?
Ja.
Kilometer?
Also ich hatte mir ursprünglich überlegt, dass ich gerne eine Reise unternehmen möchte, die, wenn ich über diese in der Zeitung lesen würde, mit großen Augen und neidisch darauf blicke, was andere Menschen so gesehen und erlebt haben. Und habe deshalb 1-2 Monate damit verbracht, zu planen, was man machen könnte und wie es möglichst spannend sein könnte. Und hatte dann die Idee, zu Fuß alleine mit dem Rucksack, ohne Support und ohne Equipment außerdem, was ich tragen kann, mich zu Fuß durch die Sahara zu bewegen. Und da ich dort, wo ich hin wollte, vorher noch nie war, habe ich mir gedacht, okay, nehme ich 2 Punkte, lauf aus der Sahara ans Meer und hatte dort die ersten 150 Kilometer so ein, also wirklich abseits pure Wüste und dann durch wüstenähnliche Landschaft bis zum Meer. Und naja, ich war halt vorher noch nicht da, aber es waren halt 650 Kilometer und das war der Plan.
Genau. So, und dann, um das jetzt nicht nur so ein Ego-Trip werden zu lassen, hattest du zusätzlich noch die Idee, für jeden Kilometer, den du läufst, Spenden zu sammeln für ein Projekt Street Kids, die Straßenkinder unterstützen in Brasilien?
Fast um fast. Die Ecke. Tansania.
Tansania, ah, siehst du, fast. Wir haben ja noch ein anderes Projekt, wo die in Brasilien was machen. Also in Tansania Kinder unterstützen, die dort auf der Straße leben und die jetzt da eine Anlaufstelle haben und dort unterstützt werden. Und für jeden Kilometer wolltest du wenigstens 1 Euro.
Genau, symbolische Unterstützung.
Genau, symbolisch.
Symbolisch dorthin. Für mich und halt tatsächlich für die Kinder.
Genau, also das Geld nicht für dich, sondern für dieses Ding. Frage ich mal die erste Frage. Ich weiß ja, dass du gereist bist. Hast du es denn geschafft, die 650 Euro zusammenzubekommen?
Ja, und noch einiges darüber hinaus. Also die Verknüpfung mit einem Spendenprojekt, die ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Vor allen Dingen, weil das Projekt ein sehr persönliches ist, von einem Bekannten von mir, Daniel Preuß, gegründet, der selber dorthinter steht und selber regelmäßig in Tansania ist. Für den Fall, dass du das hörst, Daniel, viele Grüße nach Tansania. Er ist nämlich gerade wieder mal auf Reisen und der kann halt garantieren, dass das Geld genau in dieses Projekt gesteckt wird. Und das konnte ich auch allen so erzählen und dann haben so oder so schon viele gesagt, okay, das machen wir.
Genau. Und dann war also nach monatelanger Vorbereitung und auch körperlicher Vorbereitung, ich weiß, dass du jeden Tag zur Vorbereitung gelaufen bist und, bist du dann nur mit dem, was du selber tragen konntest, ohne Begleitfahrzeug, ohne Lastesel, ohne Fahrrad, ohne irgendwas, also nur, was du auf deinen Füßen tragen konntest, inklusive des Wassers, was du für jeden Tag, was irgendwie ging, zusammen aufschultern musstest, bist du also los und jetzt ist natürlich die erste Frage, die wahrscheinlich jeder stellen wird, hast du es denn geschafft? Also bist du denn 650 Kilometer durch die Wüste gerannt? Und was ist sozusagen die Story jetzt dahinter?
Die Story ist die, dass ich es nicht geschafft habe.
So, jetzt könnten wir sagen, okay, Sendung ist vorbei.
Tschüss.
Wir berichten über den Misserfolg. Das ist übrigens ja, weil du weißt, auch ein Thema, worüber ich gerne berichte. Nicht, weil es so toll wäre, dass man mal nicht immer den Erfolg hat, sondern weil ich glaube, dass man aus den Misserfolgen, wenn man das mal so nennen, oder aus den nicht erreichten Dingen oftmals mehr lernt, als wenn man einfach komplett durchgeht. Und wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten, worüber wir in dieser Sendung reden wollen. Und wir wollen nicht nur über deine Erlebnisse dort reden, da könnten wir ja selber einen ganzen Tag mit verbringen, sondern wir wollen im Wesentlichen an diesem Mittwoch darüber reden, was du daraus gelernt hast und wie die Übertragung, jetzt wollen wir das mal übertragen auf unsere Sendung, falls jetzt jemand das hört, sagt, okay, ist jetzt Gerät FM eine Marketing- und Vertriebssendung, was hat das jetzt mit mir zu tun, der ich selbstständig bin oder mich gründe oder Unternehmer bin, und dann zu sagen, was ist eigentlich die Lehre daraus, sich vorzubereiten, ein Ziel zu haben, loszulaufen und was passiert dann, und dann können wir ja mal drüber sprechen, was bei dir sich verändert hat, was deine Erfahrungen sind und was du mitnimmst, auch für deinen beruflichen Hintergrund, in dem du ja genau wie wir alle tätig bist.
Also ich selber bin ja als freier Trainer und Coach auch selbstständig und habe sozusagen mein eigenes Unternehmen und mein eigenes Label und frage mich dabei ganz häufig, okay, wie kann ich denn da meine eigenen Ziele erreichen, wie kann ich Kunden ansprechen, wie kann ich Leute für mein Thema begeistern, und habe auch in der Vergangenheit ja schon Unternehmen gegründet, wo ich gesehen habe, dass die Fragestellungen irgendwie doch immer die ganz ähnlich sind und so ziemlich die gleichen, und habe, als ich dort allein in der Wüste saß, festgestellt, dass ich auch da Parallelen ziehen konnte, nämlich zu dem, was brauche ich eigentlich, um das wirklich zu realisieren. Also ich, interessanterweise, du dachtest, ich bin mit dem Rucksack alleine gereist und habe irgendwie alles, was ich dabei hatte, musste ich halt selber tragen. Das Interessante zu vielen anderen Abenteuerreisen ist ja, dass ich hier in Berlin im Schnee gestartet bin. Das heißt, ich hatte hier irgendwie Klamotten an, die noch einigermaßen alltagstauglich waren, mit denen ich mich auch noch in den Flieger setzen konnte und dann nach Agadir zu fliegen. Und dort war es dann prompt total warm. Und das heißt, da habe ich mich das erste Mal umgezogen und habe die anderen Sachen dann wieder in den Rucksack. Das heißt also, sowohl vom kalten Berlin bis hin zur heißen Sahara war da schon irgendwie alles dabei. Und dann habe ich von Agadir aus eigentlich schon das Abenteuer begonnen, weil ich nicht wusste, wie ich von dort weiterkomme. Und das allein die Reise, wie ich diese 800 Kilometer über Land und über Bazazat, hohe Atlasgebirge nach Mamit geschafft habe, in dann letztendlich 12 Stunden mit diversen Bussen und großen und kleinen Taxen und verschiedene Leute kennengelernt, war schon ein Abenteuer für sich. Und würde eine Sendung sprengen. Und dann saß ich dort im 40 Grad im Schatten, Wüstensand, interessanterweise Champions League Bayern geguckt, was man halt so macht, wenn man
in der Wüste sitzt.
Mitten in der Wüste sitzt. Und das war das erste Mal diese Realisierung, Mensch, wie kommst du eigentlich hier hin? Ein Jahr vorher hätte ich beim Gedanken daran gesagt, boah, wie faszinierend, und hätte gesagt, ich kann das nicht, ich traue mich das vor allen Dingen nicht. Und trotzdem habe ich das geschafft, allein das dort zu sein, ganz alleine, und zu sagen, morgen laufe ich los, war schon ein Erfolgserlebnis, und habe mich darüber nachdenken lassen, wie habe ich das eigentlich geschafft. Und das ging letztendlich damit, dass ich ein Ziel ins Auge gefasst habe und dann meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen angepasst habe und immer wieder hinterfragt habe, was will ich eigentlich wirklich? Will ich wirklich laufen? Will ich wirklich in die Wüste? Will ich wirklich alleine? Will ich es wirklich tragen? Und damit das Ziel meiner eigenen Motivation angepasst habe und dann für alles, was ich dafür brauchte, zu hinterfragen, brauche ich das wirklich?
Und jetzt muss man vielleicht den Hörern sagen, dadurch, dass du alles auf deinen Rücken schultern musstest und nichts hattest, was dich da unterstützt hat, also weder ein Träger, ich meine jetzt nicht gegen die Leute, die gegen den Himalaya steigen, da weiß ich, dass das auch mörderische Anstrengungen sind, ohne jede Frage, und dass der Träger, aber der schleppt da dann ja auch riesig Gepäck, muss auch, weil das anders gar nicht geht, aber du hast alles selber auf deinen Rücken draufgeladen und bist losgelaufen, und was wog dein Rucksack sozusagen, wenn wir jetzt Wasser und alles drin haben, wenn du losgegangen bist, am Morgen, sagen wir jetzt mal sozusagen?
Also mein Rucksack hat, als ich hier in Berlin das Gepäck aufgegeben habe, 17 Kilo gewogen.
Ohne Wasser?
oder 17,9, so roundabout. Dann hatte ich noch so zwei, drei kleine Sachen in der Hand, die aber technisches Equipment waren, die vielleicht auch noch mal ein Kilo gewogen haben. Und das war das erste Mal, dass ich den Rucksack tatsächlich gewogen habe. Vorher habe ich nur gedacht, okay, das muss halt alles passen, das muss irgendwie alles mit. Ja. Und dann habe ich am nächsten Tag in Marokko meinen Wasservorrat aufgefüllt, was nochmal 13 Liter waren. Insofern haben wir diese roundabout 18,5 plus 13 Kilo. Das heißt, es waren dann über 30 Liter, als ich erst mal den Rucksack aufgezogen habe.
30 Kilo, 31,5, 32 Kilo ungefähr ewig.
Ja.
Und dann bist du los und ich sag mal, das ist ja eine schöne, sagen wir mal, weil es eben ja was Physikalisches ist. Oft haben wir ja auch Dinge, die nicht so physikalisch sind oder wir merken es nicht. Was ist dann deine erste Lektion gewesen aus dem, ich weiß, es sind vier, aber wir können ja schon mal sagen, die erste, was war dann deine erste Lektion? Du hattest jetzt 32 Kilo auf dem Rücken. Hast du dir gewünscht, eine oder andere trotzdem zu Hause zu lassen oder wegzuwerfen, bevor du losläufst?
Also ich habe unter anderem einen Frontrucksack gehabt und das ist ein Rucksack, den man sich vorne an den an die Trägerriemen dran schnallen kann und das heißt einige Sachen, die man dort vorne an Flaschen verstauen kann, damit man es griffbereit hat. Am zweiten Tag habe ich ein Feuer gemacht. Da saß ich mittags unterm Baum und habe ein Feuer mit meinem Rucksack gemacht. Ich wollte ihn nicht so, es gab ja keinen Mülleimer da, ich konnte ihn nirgendwo hinwerfen, aber ich konnte das Ding nicht mehr sehen. Das war einfach nur doof konstruiert, es war zu viel rumgebaumelt, hat mir auf die Schultern gedrückt, das war vollkommen unnütz. Und habe dann alles, was da drin war, auch noch in den Rucksack getan. Ich habe zum einen ja mein Zelt mitgenommen, weil ich vorher Angst alleine im Dunkeln hatte, genau genommen. Und dachte, es wird im Zelt zumindest etwas besser. Und habe es nicht aufgebaut. Und habe einfach nur so im Sand gelegen. Und das Zelt war dann aber zu teuer, als dass ich das auch verfeuert hätte.
Aber eigentlich heute, mit der heutigen Erfahrung, hättest du sozusagen dein Zelt und den Frontrucksack weggelassen. Und was ist deine Lektion aus dem? Ist das zu sagen, man braucht weniger, als man eigentlich selbst, wenn man dachte, man nimmt nur das Notwendigste mit?
Also ich habe mich bei vielen Sachen vorher schon gefragt, brauche ich das eigentlich wirklich? Und ich bin durch einen halbjährigen Prozess gegangen, nicht von dem, was könnte ich sonst noch mitbringen, sondern was kann ich alles hier lassen? Was brauche ich auf jeden Fall? Und habe deshalb meinen Horizont schon total auf das Essentielle fokussiert und hatte trotzdem noch zu viel dabei. Und deshalb, ich denke, wenn ich gesagt hätte, ja, aber ich brauche doch einen Servicepunkt, ja, aber ich brauche doch einen, der mich im Auto begleitet, ja, aber ich brauche doch Wasserservice, ja, aber ich brauche doch den und den GPS-Tracker noch extra, dann hätte ich mir selber so viele Steine in den Weg gelegt, dass ich wahrscheinlich gar nicht da gewesen wäre. Mhm. Und dadurch, dass ich versucht habe, möglichst vieles, was irgendwie unsicher ist und wo ich nicht genau weiß, ob ich das brauche, schon zu Hause zu lassen. Und für mein nächstes Projekt, was ich mir irgendwann mal vornehme, da würde ich alles hinterfragen, brauche ich das? Und als zweite Frage, brauche ich es wirklich? Und wenn die Frage immer noch mit einem Ja beantwortet wird, dann wofür brauche ich es eigentlich? Und als viertes, und was passiert, wenn du es nicht hast? Und viele Sachen, die ich jetzt dabei hatte, die hätten bei den ersten drei ein Jahr bekommen. Zum Beispiel mein Gaskocher, weil ich fand es einfach ungeheuer wichtig, mir abends irgendwie ein bisschen was Warmes zu essen zu machen, um beschäftigt zu sein und so ein bisschen Routine zu haben. Und dann saß ich in der Wüste und es gab überall irgendwas Brennbares. Und alle Nomaden haben sich laufend Feuer machen können, wo ich mir denke, das ganze Gewicht und den ganzen Ballast hätte ich mir schenken können. Denn ja, es ist toll, wenn ich es dabei habe und ich kann es dafür gebrauchen. Und wenn ich es nicht habe, dann suche ich dafür einfach etwas, das es ersetzen kann. Das wäre dann auf einmal auch da gewesen. Mhm. Und so wäre das mit dem Zelt gegangen. Es reicht einfach, ein Moskitonetz dabei zu haben.
Oder ist ein Schlafsack statt Schlafsack, Zelt und?
Ja, hätte ich einfach.
Ohne eine Matte.
Ich hätte nur einen Schlafsack und Moskito. Es gab irgendwann mal später eine Nacht an der Mündung des Dra in den Atlantik. Da hat es von Mücken nur so gewimmelt. Ich dachte, die tragen mir das Zelt weg. Aber ich habe das Zelt nur als Innenzelt aufgebaut und habe gesehen, wie wichtig da so ein Schutz davor ist. Und deshalb würde ich so ein kleines Moskitonetz auf jeden Fall mitnehmen. Aber so ein Zelt war in dem Fall Ballast.
Reise in dem Fall.
Genau.
Ja. Und die Analogie natürlich ist auch im normalen Leben. Ich höre das manchmal, wenn man Startups so hört. Heutzutage natürlich auch viele Technologie-Startups, wo die erstmal sagen, also bevor ich nicht eine Dreiviertelmillion Venture-Kapital habe, kann ich gar nicht anfangen. Und das ist so ein bisschen auch aus dieser, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und dann gibt es natürlich auch eine Menge.
Und ich brauche die Büroräume hier und dort und ich brauche dafür den und den Schreibtischstuhl und ich brauche aber einen Rechner, der ein bisschen schneller ist. Und was ist denn mit einer einheitlichen Telefonanlage und wir müssen alle das gleiche Handy haben und so. Und vielleicht kann man sich da auch mal fragen, okay, was habe ich eigentlich jetzt schon? Gibt es die Möglichkeit, das in einen gemeinsamen Pott zu werfen und damit zu starten? Genau,
kann mein Büro vielleicht ein Café an der Ecke sein, ja?
Ja.
Oder mich irgendwo positiv einnisten und sagen, sag mal, du hast da vielleicht noch eine Ecke, wo ich meinen Tisch, den ich nicht habe, deinen Tisch vielleicht mitbenutzen kann, ja? Und dieses sozusagen andersrum denken, also nicht immer, was brauche ich noch, sondern was brauche ich wirklich? Das ist, glaube ich, die große erste Lektion, die du überhaupt aus diesem Projekt oder aus dieser Initiative, ich renne allein durch die Wüste, wahrscheinlich sagen würdest, das ist Lektion Nummer eins.
Und damit gibt es weniger Sachen, auf die ich mich konzentriert habe, worauf der Fokus lag. Und das heißt, da konnte ich mich dann auch richtig drauf konzentrieren.
Und jetzt, wir können ja ganz kurz erzählen, oder du ganz, ganz kurz, was dann passiert ist, dass du nicht weiterlaufen konntest. Dass die Leute denken, okay, der ist dann 5 Kilometer gelaufen. Und ich sage, ach nee, ist anstrengend, das lasse ich das mal.
Also ich habe dieses erste Teil von 150 Kilometern, was von der Stadt Mamit al-Jislan nach Fumsquid lief. Dazwischen gab es keine befestigten Straßen, dazwischen gab es keine Ortschaften oder irgendwas anderes, keine Elektrizität, keine Wasserversorgung. Also das war wirklich Wüste pur. Und ab diesem Ort wollte ich dann befestigten Straßen entlang Richtung Meer folgen. Immer noch durch die Wüste, aber entlang von Ortschaften und Straßen. Und dieses erste Teil, was Wildnis pur war, das habe ich auch zurückgelegt und habe mir während dieser Zeit unglaubliche Blasen gelaufen. Interessanterweise genau das, was ich nicht trainieren konnte. Also es waren keine Muskelprobleme, es war keine Erschöpfung, sondern es waren halt Blasen, die ich nicht beeinflussen konnte, die sich auch ganz tief im Fuß irgendwie gebildet haben. Und dann nach diesen 6 Tagen kam ich in Fumsquid an und es löste sich die Haut meiner Füße und es war auf einmal Zwangspause angesagt. Es ging kein einziger Schritt mehr.
So, und jetzt hättest du warten können, mehrere Wochen in der Hoffnung, das heilt und dann oder humpelst irgendwie weiter. Aber dann hast du gesagt, ach, weißt du was, wenn das sowieso Straße ist.
Was beziehungsweise ich bin ein wenig gezwungen worden zu dieser Entscheidung, denn auf dem letzten Stück nach Fumsquid überholte mich auf einmal ein uralter, scheppernder Mercedes Unimog-Truck, wo ich mich schon gewundert habe, wie der denn nach Marokko kommt. Und je näher er kam, stellte sich heraus, er hat ein Hamburger Kennzeichen. Da saßen 4 Hamburger drin, die eine Marokko-Sahara-Westsahara-Rundreise machten und die mich dann die letzten paar Kilometer nach Fumsquid noch mitgenommen haben, beziehungsweise die haben mir Wasser angeboten und ich habe mich dann entschieden, dass ich mit denen halt in die Stadt reinfahre und habe dann eine Nacht bei denen
mit denen
übernachtet, genau. Hab dann halt vor dem Auto gelegen und am nächsten Tag war das mit meinen Füßen und dann habe ich gesagt, Mensch, also wenn ihr jetzt Offroad nach Westsahara wollt, also da wollt ihr ja auch schon mal hin, dann wäre das doch eigentlich eine Alternative. Und dann habe ich da ziemlich persönliche Gewissensbisse mitbekommen, weil ich dachte so, Mensch, der Plan war aber doch, du willst diesen ganzen Weg zu Fuß laufen. Und das kannst du doch jetzt nicht machen. Du hast so vielen Leuten davon vorher erzählt. Und was denken denn die anderen, wenn du zurückkommst und du erzählst denen, du bist mit dem Auto gefahren und dann habe ich ja alles bei Facebook gepostet. Und ich habe mich da ganz, ganz viele Sorgen immer gemacht, was ist denn eigentlich mit denen ich was anderes erzählt habe und die halten dich doch jetzt alle für einen Loser. So. Also ich habe da gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich da 150 Kilometer schon zu Fuß da durchgelaufen bin. Das war ja für mich, ja, bin there, done that, hat alles geklappt. Wasser habe ich auch gefunden, aus irgendwelchen Brunnen getrunken, alleine in den Dünen geschlafen. Das war für mich, also, das kann ich auch nochmal. Das war dann kein Ding mehr. Da ging es nur noch um diese jetzt dann noch fehlenden 400 Kilometer. Und habe dann auf dem LKW-Dach gesessen und bin mit denen durch die bizarrsten Landschaften gefahren und habe mir gedacht, sag mal Florian, warum wolltest du das ursprünglich? Und habe mich darauf zurückbesonnen, was mein ursprüngliches Ziel war. Und das war ein Abenteuer zu erleben und zu reisen und neue Ortschaften zu entdecken und was zu sehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und hatte auf einmal die Möglichkeit, viel, viel mehr von dem zu erleben, als ich es getan hätte, wenn ich zu Fuß dort weitergelaufen wäre. Und habe auf diesem Wege 1.500 Kilometer Umweg mit denen nach Westsahara gemacht, dem Drahtal folgend bis in den Atlantik und dann am Atlantik wieder hoch. Und muss rückblickend sagen, hätte ich die Reise vorher so planen können, hätte ich das getan. Nur vorher habe ich das nicht gewusst. Und da dachte ich mir, Mensch, es ist manchmal total sinnvoll, wenn man an solche Weggabelungen zukommt, sich zu hinterfragen, laufe ich jetzt geradeaus weiter, weil ich vorher gesagt habe, das ist der Weg zum Ziel, oder laufe ich da lang weiter, weil das immer noch meine so freie Wahl ist, oder gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit.
Also dieser Ursprungsabsicht zu folgen, warum mache ich das überhaupt? So wie du sagst, manchmal ist man einfach verhaftet in irgendeiner Entscheidung, von der man meint, die ist jetzt unumstößlich gewesen und die darf man nicht verändern.
Ja.
Und ist auch das, um es aufs Unternehmertum zu übertragen, manchmal haben wir eben die verrückte Idee, wir machen uns selbstständig mit dem und dem Thema und wir bieten jetzt das Produkt, diese Dienstleistung an. Und wenn dann die keiner haben will, weil dann halten wir jetzt durch, beißen die Zähne zusammen und strengen uns doppelt an, statt vielleicht und übersehen dabei oftmals Signale, wo die Leute sagen, nee, das will ich nicht, aber ich würde was anderes haben wollen. Das wollen wir aber nicht, weil wir gesagt haben, ich sage immer mein Lieblingsbeispiel, mein Service-Seminar, wir machen jetzt ein Service-Seminar und jetzt mache ich so lange Service-Seminar, aber keiner will es haben und gehe nachher damit pleite, weil ich versuche Service-Seminare in Deutschland zu verkaufen. Und statt einfach zu sagen, Moment mal, aber da kommen Leute und sagen, ich will was anderes haben. Und das kann ich auch. Und das kann ich sogar richtig gut. Und meine Ursprungsabsicht war ja, Leuten zu helfen, dass sie was lernen oder besser werden. Wenn ich Trainer bin, ist das vielleicht ein Teil, was ich machen kann.
Ja.
Statt darauf zu beharren, dass nur, weil ich einmal was übrigens in Deutschland sitzend festgelegt habe, wo ich nicht wusste, wie meine, in deinem Fall deine Füße sich entwickeln, dass du überhaupt nicht mehr auftreten konntest, sozusagen Wunden, nur noch wunde Füße hattest, die überhaupt nicht mehr in der Lage waren zu laufen, dann zu sagen, jetzt halte ich einfach durch oder passe ich meinen Plan der Realität an oder nehme ich auch das, dass das Leben dir was gibt, nämlich diese Leute, die plötzlich auftauchen und dir vorbeifahren, die Deutsch sprechen, die aus Hamburg kommen, mit denen du eine Verbindung hast, die sagen, hey, willst du nicht nur ein Wasser, willst du mitkommen? Ja, also diese Chance auch zu nehmen, die das Leben einfach dir gibt, was du nicht gehabt hättest, wenn du aus Deutschland versucht hättest, sowas zu planen.
Ja, weil die kannte ich zum Beispiel
gar nicht. Die kannte ich ja nicht.
Und ich kannte auch keinen mit so einem Auto oder mit so einer verrückten Idee.
Und keiner, und das war sozusagen, wie man so sagt, die Fügung oder das Schicksal, dass eben du genau in dem Moment auf dieser Straße warst, wo die vorbeifuhren, die hielten auch noch an, umgekehrt hinaus und sagten, was humpelt der denn da über die Straße? Und sagen, hey, brauchst du Wasser, sollen wir dich mitnehmen und quatschen ein bisschen? Und die sagen, wir fahren da lang. Du sagst, hey, nehmt ihr mich mit nach reifer Überlegung? Die sagen, na klar, kein Problem. Und ihr seid dann ja mehrere Wochen da unterwegs gewesen. Ja. Was ist deine zweite Lektion aus dem? Das Flexibelsein, ist das so eine Lektion?
Ja, wobei das waren ja jetzt eigentlich schon zwei. Das war ja das eine, Fokussierung auf das Wesentliche. Auf das Wesentliche und auf das Essentielle. Also sich wirklich zu fragen, was ist Luxus, was ist Ballast und was ist essentiell. Ja. Und dann nur das Essentielle und vielleicht ein bisschen Luxus mitzunehmen. Aber alles andere einfach mal liegen zu lassen. Das zweite ist es, Pläne ändern zu dürfen, wenn man ein Feedback vom Universum kriegt oder von wem auch immer, sobald man ein Feedback bekommt, das nicht zu ignorieren und zu sagen, okay, kann ich damit irgendwie umgehen?
Wow, das ist ja ein langes Thema heute hier. Also, für diese Woche, liebe Hörer, werden wir mal Florians Reise hier kurz unterbrechen, sonst wird das eine ganze Stunde und ein bisschen viel für einen wöchentlichen Podcast. Nächste Woche hören wir uns wieder mit den Fortsetzungen der Frage, was hat sich alles in der Wüste verändert? Florian, danke, dass du bei uns warst.
Vielen Dank.
Und an die Hörer, danke fürs Zuhören. Und nächste Woche machen wir an gleicher Stelle weiter. Und für diese Woche gilt wie immer, gute Woche und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.